Hundegesabbel mit Silvia und Gerd. Hallo und herzlich willkommen bei Folge 6 vom Hundegesabbel mit
Silvia Schulze
und Gerd Schreiber. Hallo Silvia.
Hallo Gerd. Unsere 6. Folge schon und heute mit Gast.
Ja, heute mit Gast. Wir haben einen Gast. Aber den stellen wir später vor. Wie war deine Woche?
Spannend, aufregend, voll. Also im Moment sehr voll, der Terminkalender. Ja. Aber du warst beim Seminar, ne? Du hast ein Seminar gegeben.
Ja, genau. Ich war in Schwerte, ein Seminar zum Social Walk, also geleitete Hundespaziergänge. Ich fand's cool. Waren super Mensch-Hund-Teams dabei, wissbegierige Trainerkolleginnen. Meistens ist das echt ein Thema für Trainerkolleginnen und Kollegen. Hundehalter verirrt sich da kaum hin, weil sie das eben für ihre eigene Hundeschule dann nutzen möchten und gerne erfahren möchten, wie man das strukturieren kann und sollte und vor allem auch, wie man die Hundebegegnung gut aufgleisen kann, dass möglichst wenig kaputt geht. Also die Hunde sich da irgendwie nicht in die Klatten kriegen. Ja, war sehr schön. Bisschen anstrengend war es, eine Teilnehmerin noch nicht so den Umgang über positive Verstärkung gefunden hat. Sie hat halt eine Lerngeschichte, die eher aus dem aversiven Bereich kommt und sie kannte manchmal da nicht so richtig aus ihrer Haut und hat versucht, dann Verhalten zu hemmen, was allerdings bei dem Hund, den sie hatte, ein bisschen in die falsche Richtung ging. Der wurde dann halt immer noch aufgeregter.
Ach ja. Ach, guck mal, sowas hatte ich Sonntag auch im Gruppentraining. Ich arbeite ja an öffentlichen Plätzen und das ist mir so noch nie passiert. Es wird tatsächlich ein Kundenhund von mir angegriffen. Okay. Und da konnte man auch sehr schön auf dem Hinweg sehen. Die haben uns auf dem Hinweg schon gekreuzt. Ein Weimaraner Mix, kann ich nicht sagen. Ich würde sagen sogar reinrassiger Weimaraner, der sehr gedeckelt wurde, als er an uns vorbei musste. Also sehr, der musste sich immer wieder zurücknehmen, musste die Fußposition halten. Und als die zurückkamen, war keine Leine am Hund. Ja, und dann hat er eine Hündin begrüßt. Und der Besitzer hat gerufen und mit jedem Rufen ging das Rückenfell ein Stückchen höher. Ja. Ich habe das gesehen und dachte, scheiße, und habe dann nur meinen Leuten gesagt, sie sollen, wenn der Hund rankommt, dass der wahrscheinlich jetzt alle Hunde einmal abschnüffeln wird, vermutlich, dass die bitte gute Stimmung machen, die Leine locker lassen, gute Stimmung machen und so weiter. Und dann hat er sich einen Rüden kurz gepackt. Also die Hündin ging und dann den Rüden. Und so schnell konnte ich da gar nicht hinterher. Dann habe ich kurz überlegt, Futter zu werfen. Dachte, scheiße, wenn der ressourcig ist, ist das auch doof.
Ja,
dann habe ich kurz überlegt, er hatte zum Glück ein Brustgeschirr an, ob ich da reingreife. Aber da hat sich meine Gehirnzelle, die eine, die noch gearbeitet hat, hat sich eingeschaltet und gesagt, nein, nicht bei einem Hund, der so gearbeitet ist.
Das kann dann auch nach hinten gehen.
Und dann ist er aber irgendwie rückwärts gegangen und dann konnte ich ihn tatsächlich splitten. Und dann ist er auch wieder zu seinem Besitzer zurück. Es ist auch nichts weiter passiert, außer ein bisschen Aufregung und Adrenalin.
Ja.
Und da hatte ich ein schönes Beispiel, wo ich jetzt zeigen konnte, dass das auf dem Hinweg eigentlich schon sichtbar war, dass es halt ein Schnellkochtopf ist, wo der Deckel ganz schnell abfliegen kann, wenn der Druck nachlässt.
Das ist ja das Problem, ne? Wenn man über aversive Trainingstechniken, also irgendwie ein scharfes Nein oder körpersprachliche Bedrohung, den Hund deckelt, man ändert ja die Motivation dahinter nicht, sondern die Motivation, irgendwas zu machen, ist ja immer noch da. Man macht nur einen Deckel drauf, wie du das eben schon schön gesagt hast. Das kochende Wasser da drin ist vielleicht in dem Moment halt ruhiger, weil der Druck halt höher wird, aber nur augenscheinlich höher. Das Wasser ist immer noch heiß.
Ja, jetzt mal der Hund ja auch keine Möglichkeit gefunden hat, die Situation irgendwie anders zu lösen.
Ja,
also,
genau.
Und durch das Rufen, also man hat ja einfach an der Reaktion des Hundes gemerkt, wie das Rufen trainiert ist, also der Rückruf.
Ja. Ja. Aber apropos Motivation, wir haben ein Webinar zum Thema Motivation. Wir machen mal ein bisschen Werbung.
Es müsste eigentlich ein
Jingle eingespielt werden, ja. Werbung. Mach mal Werbung.
Ich?
Ja.
Oh ja, wir haben ein Webinar zum Thema Motivation beim Hund und was man damit so machen kann und warum die Hunde tun, was sie so tun. Und das Webinar hält natürlich Gerd, weil Gerd ist ja hier der Mann mit mit dem vielen Wissen und ich bin die, die sabbelt. Das findet am 4.3. statt und anmelden kann man sich über meine Homepage www.tonkane.de. Und dazu gibt es auch eine Aufzeichnung, also einen Link der Aufzeichnung. Das heißt, wenn man da keine Zeit hat, ist das nicht so schlimm. Und wir haben noch weitere Webinare auf der Seite stehen. Scrollt euch einfach gerne durch und meldet euch an. Und wir haben die ersten Zuschriften bekommen,
Ja,
die wir
die
nicht
ersten.
beantwortet haben.
Ja, müssen wir unbedingt machen. Aber durch das Seminar letzte Woche war der Zeitplan wieder ein bisschen knapp bemessen. Aber machen wir auf alle Fälle noch.
Ja, und vielen, vielen Dank und bitte weiter so. Wir lesen es auf jeden Fall und nehmen uns das auch zu Herzen oder freuen uns drüber. In dem Fall war das ja wirklich freuen.
Ja. Gut,
Genau.
Werbung Ende.
Nein, wir haben noch eine eigene Instagram-Seite und wir brauchen Follower. Werbung überhaupt nicht Ende. Du musst jetzt mal
Stimmt.
die Trommel rühren.
Ja, also wir haben eine eigene Instagram-Seite und magst du kurz die, wie nennt man das? Die
Das nennt man Hundegesabbel und dann nicht mit, weil das so lange Namen darf man dann nicht. Also sie heißt einfach nur Hundegesabbel Gerd und Silvia.
genau, ganz simpel.
Mit war zu viel, leider.
genau, gerne auch auf Instagram jetzt schauen. Ha,
Genau, und
voll
gerne was
vernetzt.
dazu schreiben und folgen und liken und so Dinge tun halt.
Genau, die man so auf Instagram tut.
Genau. Aber jetzt kommen wir zu unserem Gast.
Jetzt kommen wir zu unserem Gast. Wir hatten ja gerade schon besprochen oder unsere Erlebnisse so mit aversiven Trainingstechniken berichtet und welche Folgen das haben kann und naja, was so im Hundetraining sich so hoffentlich mehr und mehr durchsetzt, eben die Arbeit über positive Verstärkung, über Trainingsmethoden, die dem Hund mehr und mehr Wohlbefinden geben. Das scheint sich auch mehr und mehr im Pferdebereich durchzusetzen. Und da haben wir einen Special Guest, der das, wie ich finde, großartigst umsetzt, nämlich Finn Lux. Hallo
Ja.
Finn.
Hallo. Ja, freut mich, heute hier dabei sein zu dürfen.
Total cool, dass du dabei bist und unsere Einladung angenommen hast. Finden wir großartig.
Ja, sehr gerne.
Du arbeitest mit Pferden.
Genau. Und zwar arbeite ich wie ihr rein über positive Verstärkung. Und das ist im Pferdebereich ja noch nicht sehr verbreitet. Bei den Hunden ja auch noch nicht überall, aber es setzt sich immer mehr durch und genau, im Pferdebereich tut sich auch nach und nach immer mehr, aber man merkt halt schon, dass viele Leute das noch nicht so kennen und dass da noch viele alte Vorurteile sich ja verfestigt haben und ja.
Ja, sehr, sehr, sehr cool. Bei den Hunden merke ich ja immer, dass wir, wenn wir so aversive Trainingstechniken einsetzen, dass der Stress erhöht wird, dass die Hunde meistens härter werden, also hart in Form von, sie lassen sich schlechter führen, wenn man denn irgendwas will, was die jetzt nicht gerade wollen, dann fällt es uns immer im Laufe der Zeit immer schwerer, sie denn auch wieder auf unsere Spur zu bekommen. Geht dir das im Pferdetraining auch so? Also kann man da Parallelen ziehen?
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, dass da auch vieles übersehen wird. Also Pferde reagieren ja genauso wie Hunde eigentlich über drei verschiedene Wege auf Stress und Angst, halt mit Angriff, Flucht oder Erstarren. Das kennt ihr sicher genauso. Und ein Unterschied ist, denke ich, dass Pferde als Fluchttiere halt tendenziell eher zu Flucht neigen und der Hund vielleicht tendenziell eher zum Angriff. Aber genauso gibt es ja individuelle Hunde, die halt lieber flüchten als anzugreifen. Und bei den Pferden gibt es halt auch Individuen, die zum Beispiel eher mal angreifen und sich dann wehren.
Ja.
Und da die Fluchttiere ja aber meistens eher sich, ja, flüchten, wird da halt viel übersehen. Also ich sag mal, der Mensch hat halt weniger Probleme damit, dass das Pferd Angst hat, weil das halt dazu führt, dass das Pferd das tut, was der Mensch möchte, indem es sich zum Beispiel vorwärts bewegt.
Ja, wenn man
Ja,
von
also wenn
hinten den
jetzt ein
treibt
Pferd
oder
reiten
so.
möchte, möchte ich ja meistens, dass es sich vorwärts bewegt. Und wenn ich halt unangenehme Reize nur in einer kleinen Dosis setze, dann bewegt es sich halt vorwärts, weil es ja gering dosiert flüchtet sozusagen.
Das ist
Was
denn
dann im
dieses
Endeffekt.
leicht hinten auf die Flanken tätscheln irgendwie mit der Reitgerte oder so oder
Genau. Also man fängt halt an, mit den Beinen, mit der Wade leicht zu drücken. Und das Pferd
ja.
weiß halt, es hat sowieso keine Wahl. Aber was dahinter steckt, ist ja, es ist unangenehm und im Prinzip ist es Fluchtverhalten. Ich bewege mich nach vorne. Ja. Also Arbeitest du gar nicht über Druck der Oberschenkel?
Genau. Ja, was heißt gar nicht? Signale und Kommandos, euch ist da sicher der Unterschied bekannt. Kommandos werden halt ja über Zwang, über Druck aufgebaut, und das Tier kriegt halt gesagt, was es zu tun hat. Und das Tier weiß, ich habe sowieso keine Wahl, und wenn ich nicht gehorche, wird es halt noch unangenehmer. Und beim Signal hat das Tier halt die Wahl, und weiß, wenn es das Signal befolgt, dann folgen halt angenehme Konsequenzen. Und ein Signal kann ja mit jedem Sinnesreiz wahrgenommen werden, sowohl akustisch als auch optisch mit den Augen oder halt auch taktil. Das wäre ja im Fall, ich lege die Wade ans Pferd, wäre ja ein taktiler Reiz, und der kann natürlich sowohl ein Kommando als auch ein Signal sein. Das heißt, ich kann einem Pferd durchaus beibringen, wenn ich die Wade leicht anlege, lohnt es sich für dich vorwärts zu gehen. Wichtig ist halt, wie das erlernt wurde. Und schwierig finde ich es bei Pferden, die umgeschult werden. Also es gibt bisher sehr wenig Pferde, die jetzt wirklich von Fohlen an rein über positive Verstärkung trainiert werden, weil da muss ja im Prinzip der Züchter schon jemand sein, der halt über positive Verstärkung arbeitet, und das gibt es ja fast noch gar nicht. Daher haben wir ja meist Umschüler. Das sind dann Pferde, die irgendwie zehnjährig oder so plötzlich dann auf positive Verstärkung umgestellt werden. Und die haben natürlich meistens vorher schon gelernt, Druck mit der Wade am Bauch ist was Unangenehmes. Und das kennt ihr ja sicher auch, dass man dann nicht dasselbe alte Kommando als Signal ummünzt, sondern sich dann was Neues überlegt. Aber theoretisch ist das natürlich möglich, wenn das jetzt noch nicht irgendwie vergiftet ist, das Signal.
Ich grätsch da mal ganz kurz rein.
Ja.
Behalte deine Gedanken. Das war tatsächlich auch bei mir so ein Aha-Erlebnis, und vor 10 Jahren, 15 Jahren, ja, 10 Jahren, wo so die ersten Hunde von Welpen auf an über Markersignale, über Klicker, positive Verstärkung trainiert wurden, und auch nicht in der Jugendentwicklung, die dann ja nochmal wieder schwieriger wird, wenn die Hunde so ihre eigenen Wege finden, da
Ja.
wieder gedeckelt werden, dass die dann diesen Weg trotzdem über positive Verstärkung gegangen sind. Und ich fand diesen Unterschied zu Crossover-Hunden, die irgendwann aversiv angefangen gearbeitet wurden und dann umgeswitcht wurden, den fand ich schon immens, wie optimistisch die Hunde sind, die von Anfang an gelernt haben, dass Kooperation sich mit dem Menschen in jeder Lebenssituation lohnt, oder eben, dass der Mensch vielleicht auch ein Sicherheitsrisiko werden kann. Fand
Das
ich großartig.
Verrückte ist ja, finde ich, dass die Hunde, die positiv gearbeitet werden, ja im ersten Moment immer ein bisschen unerzogener wirken,
Bisschen.
weil die halt nicht so toll in der Fußposition laufen, wie beispielsweise dieser Weimaraner, von dem ich
Ja.
anfänglich berichtet habe. Also rein vom Zugucken her als Laie würde man sagen, meine Kurshunde waren deutlich schlechter im Grundgehorsam. Weil die überhaupt nicht, also die waren bei ihren Menschen, aber halt irgendwie und haben Kekse gegessen und sich ruhig verhalten. Der Weimaraner lief 1A in der Fußposition und wenn er die verlassen hat, wurde er korrigiert. Und aber im Nachhinein ist es ja so, dass all meine Hunde, und ich hatte drei Rüden da drin, keiner davon ist ausgeflippt, weil ein fremder, intakter Rüde reingekommen ist. Weil die einfach wussten, ich bin hier safe, ich bleibe da. Und letztendlich, und da ist auch bei keinem Hund das Rückenhaar hochgegangen, also keine Piloerektion. Ich weiß nicht, ich denke, das ist bei Pferden relativ ähnlich, oder? Also weil bei Menschen ist es ja auch so, wenn man immer nur gedrückt wird, weiß man irgendwann, wenn man dann keinen hat, der irgendwie drückt und sagt, so geht's, weiß man dann ja auch nicht so recht, was man machen soll.
Ja, ich überlege gerade, so ein bisschen teils, teils. Also ich finde tatsächlich, dass die eher besser bei Fuß gehen, sage ich mal. Weil wenn ich jetzt ein Pferd habe, das eher über negative Verstärkung trainiert wird, das zieht doch eher mal zum nächsten Grasbüschel. Da ist auch nochmal der Unterschied, dass das Pferd doch stärker ist als der Mensch und in der Regel im Laufe seines Lebens schon regelmäßig die ja, Erfahrung macht, ich kann, wenn ich will, mich auch losreißen und da einfach mal hinziehen und den Menschen hinterher schleifen. Das gelingt den meisten Hunden ja doch weniger, einfach durch die Größe. Und also ich sehe schon bei den negativ trainierten Pferden eher mal, dass sie irgendwo anders hinziehen, oder auch wenn sie dann mal frei sind und der Strick abgemacht wird, dass viele sich auf der Weide gar nicht einfangen lassen und so weiter. Da kommst du mit dem Halfter, willst dein Pferd holen, und das dreht dir erstmal den Po zu und galoppiert in die andere Richtung. Und die Klickerpferde, die kommen halt freudig auf mich zugaloppiert und sagen, yeah, lass uns
Ja,
arbeiten
genau.
und sind
Das ist
super
bei den Hunden
präsent.
ja auch ähnlich dann, ne?
Ja,
Nur es wirkt
genau.
halt erstmal, die laufen halt nicht in der perfekten Fußposition, sondern die laufen auch an lockerer Leine, aber eher ein
Ja,
bisschen wuselig. Aber
genau. Ich habe
das.
es bei den Pferden natürlich auch mal, die sind ja immer frei eigentlich auf dem eingezäunten Reitplatz zum Arbeiten dann. Und da gehen sie natürlich auch mal weg und steigen aus und sagen, ach, ich muss mal hier schnüffeln und da und hier mal eben gucken. Das stimmt schon, das wirkt vielleicht auf den ersten Blick erstmal. Das Pferd ist abgelenkt und macht jetzt gar nicht ständig mit. Aber das ist ja auch was, was sich über die Zeit entwickelt. Es macht ja einen Unterschied, ob ich jetzt irgendwie mit dem Pferd erst zum dritten Mal klicker oder ob das jetzt schon seit Jahren gearbeitet wird und voll präsent und motiviert ist. Ja.
Ja, ich habe so ein, mir schießt gerade so ein schöner Satz rein: Strafen machen schlau. Also aversive Einwirkungen, Strafen machen schlau. Also, wenn der Hund gelernt hat, wie er den aversiven Strafreizen entgehen kann, dann nutzt er diese Wege. Zum Beispiel, wenn der Hund eben nicht an der Leine ist. So, okay, ich bin jetzt 3 Meter von meinem Besitzer weg. Der Besitzer braucht irgendwie ein paar Sekunden, bis er da ist. Ich bin schneller, fupp, ist er weg. Und bis der Hund dann wieder da ist, ist es natürlich wieder extrem viel Zeit vergangen. Und das dann aber bei den Pferden, weil man die ja tatsächlich aufgrund ihrer Größe, irgendwie 600 Kilo oder was wird wie so ein Pferd?
Ja, Großstadt 600 Kilo.
Ja. Die kannst du ja nicht mal eben so jetzt. Kommt wieder Fuß und
Ja,
jetzt
da
sprichst
werden
du.
halt entsprechende Hilfsmittelchen verwendet, so über
Ah.
Hebelwirkung, Kette auf die Nase, Metall in den Mund. Ja.
Also der Nasenring beim Ochsen. Wo man
Genau.
sagt, ach, das ist doch gar
Ja.
nicht schlimm. Also wenn ich
Ja.
mir das vorstelle, empfindliche Nase und ich habe da so einen Ring drin,
Ja.
muss das schon ziemlich doll wehtun, damit der Ochse überhaupt bei seinem, wenn da irgendwie da bleibt und seinen Bedürfnissen nicht nachgeht, ne?
Naja, wenn ein Individuum so gar kein Verhalten mehr zeigt, weil man da sowas angewendet hat, dann muss wohl doll schlimm sein, ja.
Genau, und das haben wir bei den Pferden natürlich auch viel. Stichwort erlernte Hilflosigkeit. Halt, ich habe es vorhin gesagt, viele flüchten halt und dadurch lassen sie sich relativ leicht wie gewünscht trainieren, dass sie halt auf Druck mit Vorwärtsbewegung reagieren. Aber ja, viele Pferde verfallen halt auch in erlernte Hilflosigkeit, dass sie halt irgendwann alles nur noch dulden und mitmachen und kaum noch auf irgendwelche Reize reagieren. So.
Ist das nicht das manchmal sogar das Ziel von bestimmten
Ja, kann
Pferdeleuten?
man so sagen. Ja. Es wird dann oft auch als sehr brav und entspannt bezeichnet oder wahrgenommen. Es ist ja oft auch einfach Unwissen. Die Menschen denken, das Pferd ist besonders lieb, landen da besonders oft und gerne halt auch im Kinderreitunterricht oder als Therapiepferde, weil sie sich halt in Anführungszeichen nicht erschrecken, nicht einfach losrennen, keinen Blödsinn machen. Du kannst eine Plane auf den Rücken packen und alles machen und Bälle übers Pferd werfen, was ich ja mit meinen auch trainiere, aber halt über positive Verstärkung. Und ja, diese Pferde, die so in erlernter Hilflosigkeit stecken, die erdulden das halt alles nur noch und ja.
Ja, ich hatte ein einziges Mal einen Hund im Training beziehungsweise aus dem Tierheim, der nichts gemacht hat. Also ich bin mit dem losgegangen und der ist neben mir gelaufen und ich bin angehalten und der hat sich hingesetzt und dann bin ich wieder losgelaufen und der ist neben mir gelaufen. Der hat nicht geschnüffelt, der hat nicht geguckt, der ist einfach nur wie eine Hülle neben mir gelaufen. Ich fand das total gruselig. Ich habe mich total gefreut, als er dann das erste Mal irgendwo geschnüffelt hat und dann erstmal Kekse geworfen. Er hat mich natürlich sehr, sehr verdattert angeguckt, weil er es überhaupt nicht kannte. Aber ich kann mir vorstellen, dass das ja viele oder einige Hundehalter oder auch eben Pferdebesitzer gerne haben. Ne? Guck mal,
Ja,
wie
klar, das ist
brav
für den
der
Menschen
ist.
natürlich praktisch. Ne? Ja.
Ja, das ist ja sehr häufig so. Dabei finde ich es so schön, ich habe dich ja auf, bei Facebook gefunden, also über Gerd natürlich, und habe dann die ersten Videos bei dir gesehen, wie du Reizangelspiele mit dem Pferd machst. Und man sieht einfach, ihr habt beide Spaß. Und ich war total wow. Und ja, habe dann halt weitergeguckt und viele solche Sachen gesehen. Am faszinierendsten war für mich die Geruchsunterscheidung mit einem
Ja.
Pferd. Also auf so eine
Ja.
Idee wäre ich überhaupt gar nicht gekommen. Also du setzt es ja anders ein, wenn ich das richtig verstanden habe. Also du machst ja nicht, such das mal, ne? Also mit dem Pferd machst du es ja nicht wie wir mit einem Hund, wo wir sagen, find mal diesen Geruch. Aber du hast Gerüche genommen, wo dir das Pferd sagt, ich möchte oder ich möchte nicht oder sowas, ne? Irgendwie sowas.
Genau, ich hatte einfach nur spaßeshalber, um zu zeigen, es geht, um uns mal auszuprobieren, eine Geruchsunterscheidung so trainiert, dass ich halt drei verschiedene Gerüche genommen habe und die als Signal eingesetzt habe für drei verschiedene Verhaltensweisen.
Hi.
Also bei einem Geruch sollte das Pferd einfach nur still dastehen, so als Gegenprobe sozusagen. Beim zweiten Geruch sollte es den Kopf schütteln und beim dritten Geruch das linke Vorderbein heben. Genau. Ich habe tatsächlich allerdings eine Kollegin, mit der ich gerade neulich über das Thema gesprochen, die macht jetzt richtig Pferdenlesen und Dummyarbeit mit ihrem Pferd. Ach, auch super interessant. Und das geht wohl tatsächlich eins zu eins genauso wie mit dem Hund. Super spannend. Ja. Also die geht mit Schuhen an im Wald eine Spur, die das Pferd dann mit der Nase findet. Und am Ende findet es halt ein Dummy mit Essen drin.
Super spannend. Ich meine, klar, Pferde müssen auch riechen können. Ne? Ist ja eigentlich logisch.
Ja, die haben sogar eine genauso gute Nase wie Hunde.
Ach, im Ernst?
Mhm, genau.
Ist ja auch viel länger. Also.
ja. Es sprach der Pferdeprofi.
Ja, genau. Ich habe total viel Ahnung vom Pferd. Also mir sind Pferde tatsächlich suspekt. Mir sind die wirklich ein bisschen zu groß. Und irgendwie, weiß ich nicht, so richtig warm werde ich mit Pferden nicht. Also ich finde die total faszinierend. Und aber so richtig ein Pferdemensch bin ich nicht. Meine Schwester da schon eher, die hatte früher auch Pflegepferde. Silvia, du hattest auch mal Pferde, ne?
Ja. Als Kind und Jugendliche. Und mein Pferd war zum Beispiel so, also deswegen weiß ich, dass Pferde das durchaus machen. Ich habe es dem nicht beigebracht. Aber wenn ich das Paddock oder so abgeäppelt habe, hat der den Eimer hinter mir hergetragen. Also von ganz alleine. Der hat den Griff ins Maul genommen und hat es hinter mir hergetragen. Und ich konnte dann auch, wenn ich den Eimer weggebracht habe, habe ich die Forke genommen und gesagt, er soll die festhalten. Und dann hat er die festgehalten. Das war alles super. Also wir hatten echt Spaß miteinander. Es stellte überhaupt gar kein Problem dar, in keinster Weise. Und irgendwann hat das irgendein erwachsener Mensch, der ja, meinte, mehr Ahnung zu haben, gesehen und hat mir erklärt, dass ein Pferd sowas nicht darf. Und dann wurde es auf einmal, also ich habe es dann heimlich weitergemacht, aber mir wurde eigentlich meine echt gute Beziehung zum Pferd, also jedenfalls in dem Bereich, weil ich habe leider auch sehr viele fiese, gemeine Sachen mit dem Pferd gemacht und garantiert nur über einen Fluchtreflex gearbeitet. Es ist ja ungefähr schon 2 Jahre her, als ich so jugendlich und Kind war. Da war man noch nicht so weit.
Naja, 2,5.
Ja, aber also das, mir blutet das Herz, ne? Also wenn ich jetzt so mit Finn das alles sehe, da denke ich, oh Mann, was hatte ich für ein Potenzial im Stall stehen oder auf der Koppel. Das hätte man daraus Tolles machen können. Und wir hatten schon eine Beziehung wie mit einem Hund. Also mit dem bin ich einfach so spazieren gegangen. Und mit dem bin ich auch einfach nur ohne Sattel und mit an jeder Seite einen Strick ausgeritten. Und wenn ich verrutscht bin, ist der durchpariert und ist angehalten. Und wenn ich einen Sattel drauf habe, hat er mit mir wilde Sau gespielt. Also wir hatten schon, würde ich sagen, eine gute Beziehung, glaube ich. Mit dem Kelpie habe ich auch eine gute Beziehung übrigens. Die wollte mal was quietschen.
Die quietscht da ein bisschen im Hintergrund, ne?
Und jetzt habe ich den Faden verloren und ist auch egal. Aber nein, was ich genau, apportieren und so. Also das Pferde das machen, weiß ich wohl. Aber auch da ist es so, wenn die kreativ sind, kriegen die das sehr oft verboten, weil es böse ist. Also so habe ich das in Erinnerung. Ich bin aus dem Pferdethema fast komplett raus. Das sind aber bestimmt auch Vorurteile, denen du begegnest, oder Finn?
Ja, ich würde da gerne mal aufgreifen, was Gerd davor gesagt hat. Das passt nämlich sehr schön zusammen, dass er meinte, er hat einen gewissen Respekt vor Pferden, das sind große, starke Tiere. Und ich glaube, da steckt halt auch sehr viel Angst der Menschen hinter und Unsicherheit. Du hast halt dann ja ungefähr 600 Kilogramm Lebewesen, was sich schnell erschrickt und plötzlich reagiert und durchstartet und dich auch angreifen und stark verletzen kann. Und da steckt halt eine Angst hinter, denke ich, dass man einfach sagt, das Pferd muss unbedingt gehorchen und darf nicht aus der Reihe tanzen und darf keine eigenen kreativen Ideen einbringen, weil, oh Gott, was könnte denn dann passieren? So, wenn ich meinem Pferd jetzt irgendwie Mitspracherecht zuschreibe und dann entscheide, dass, ich laufe jetzt mal über die Straße da hinten hin, weil ich das gerade will und schleife den Menschen hinterher, davor haben die Leute halt Angst, ja.
Ja, wie kommt man aus so einer Nummer raus? Also ich mache mal ganz kurz meine Gedanken. Also wenn ich jetzt einen Hund da habe, der irgendwie hochdreht, weil er nicht mit der Situation klarkommt, überfordert ist, dann haben wir ja oftmals Hunde, die hochspringen oder irgendwie in die Leine beißen oder sonst irgendwas. Meine Strategie ist, dass ich ihm Futter vor die Nase werfe oder vielleicht auch in einer ruhigen Situation, wo er kurz mal steht, also wo er wieder erwünschtes Verhalten zeigt, auch wenn es für eine Sekunde ist, ein Markersignal gebe und dann belohne, dass er möglichst schnell wieder die Erfahrung macht, ich bin safe. Und das ist ja das Coole mit einem Markersignal. Das Markersignal verstärkt natürlich einerseits operantes Verhalten, wo der Hund lernt, ah, wenn ich dieses Verhalten mache, kriege ich Verstärkung vom Menschen. Aber so angeborene Verhaltensmuster, Verhaltensmuster, die aufgrund von Stress entstehen, die werden ja nicht unbedingt mit einem Markersignal verstärkt, weil der Hund das ja nicht macht, um einen Klick zu kriegen. Aber wir können in dieser Situation ja das Pferd ein gutes Gefühl geben, und wenn die Hunde, beziehungsweise, ja, also wir können dem Hund ein gutes Gefühl geben. Und wenn der Hund dann wieder safe ist, dann zeigt er deutlich weniger reaktive Verhaltensweisen. Ist es bei Pferden ähnlich?
Ja, auf jeden Fall. Fällt mir gleich ein Beispiel zu ein. Ich habe ja einen Hengst, was eher selten ist, weil die meisten Pferde werden halt kastriert, weil die doch sehr intensiv ihren Instinkten gehorchen und zur nächsten Stute rennen, was halt gefährlich wird, dann irgendwie 6 Kilo auf meinen Hengst, 9 Kilo festzuhalten, wenn er irgendwie die Nachbarstute sieht und dann galoppieren möchte. Genau, ich habe halt einen Hengst und bei dem vor 2 Monaten oder so ausreiten. Mit einem Kind drauf, also ich habe das Pferd geführt, vom Boden begleitet, zwischendurch geklickt, gefüttert und hatte ein kleines Kind drauf sitzen, und uns sind 3 Reiter entgegengekommen. Mhm. Und auf einem relativ schmalen Weg, also da war vielleicht noch so ein 1/2 Meter Platz zwischen den Pferden, die dann aneinander vorbeigehen mussten, und das ist ja schon so eine heikle Situation, man hat jetzt ein Kind drauf, oh Gott, fremde Pferdebegegnung mit einem Hengst. Dazu muss ich sagen, ich kann fremde Pferdebegegnungen mit meinem Hengst nicht so gut trainieren, weil wir wenig bis gar keine anderen Pferde im Ort haben. Das heißt, wir sind jetzt nicht so die Reitergegend. Und das ist halt eine Situation, die einfach nur 1-2 Mal im Jahr auftritt. Das heißt, ich konnte das auch vorher nicht so trainieren. Und ich habe einen Target-Stick immer mit dabei, ein Nasentarget für die Pferde, und habe ihm das in dem Moment hingehalten. Und der war sofort präsent und gut drauf und ansprechbar. Und es gab überhaupt keine Probleme, obwohl ich ja die eigentliche Situation so vorher nicht trainieren konnte. Das heißt, wir wurden so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen, und trotzdem war mein Pferd halt sofort präsent und gut drauf und hat gesagt, oh, mein Target-Stick, mein Klick, das kenne ich. Und da hat das Gehirn halt sofort ab dem ersten Klick umgeschaltet und er war bei mir. Und ja, es funktioniert.
Das ist cool, ne? Das sind ja wie Sicherheitssignale beim Hund, aber auch offensichtlich beim Pferd, großartig.
Genau, oder auch wenn dir zum Beispiel ein Pferd durchgeht, also es erschrickt sich, wenn du irgendwie drauf sitzt und galoppiert kopflos los, dann kann man zum Beispiel auch so einen Notfallklick setzen, dass man einfach klickt. Also meistens machen wir das auch mit der Zunge, so einen Zungenklick, dass man jetzt nicht den Gegenstand die ganze Zeit in der Hand halten muss, dass man halt Notfall klickt, und viele Pferde reagieren dann plötzlich da drauf und bremsen halt einmal ab und sagen, huch, hier war ja mein Klick, so, und werden einmal aus der Situation rausgerissen und werden dann halt wieder ansprechbar dadurch.
Das machen wir ja auch, ne, mit den Hunden, dass wir sagen, wir wollen klicken auch in Emotionen hinein, um einfach das Gehirn wieder anzuschalten, dass der wieder
hier ist. Genau, da geht es halt einfach darum, das Gehirn zu aktivieren. Das funktioniert ja bei Pferd und Hund genauso. Es ist ja, das Gehirn ist ja gleich aufgebaut, was das angeht. Genau. Und dass man in dem Moment halt unterscheidet, ich trainiere jetzt nicht, ich will jetzt nicht mit dem Marker was irgendwie verstärken, sondern ich will einfach jetzt gerade mein Tier wieder ansprechbar bekommen.
Wobei natürlich die Hauptarbeit darin liegt, Alternativverhalten zu trainieren, aufzubauen, erwünschtes Verhalten zu verstärken. Aber es sind halt so dirty Tricks für einen Notfall, ne?
Genau.
Wenn nichts mehr anderes geht.
Ja, dazu fällt mir auch noch was ein. Das ist nämlich beim Pferd viel, viel leichter als beim Hund. Das finde ich so angenehm. Also ihr habt immer meinen vollen Respekt. Ich kenne das ja mit meinem Angsthund selber, wie schwer das ist, im Alltag zu trainieren. Und mein Teddy, der hat ja Angst vor fremden Menschen. Und ich habe halt einfach durch Management nicht die Möglichkeit, komplett fehlerfrei zu arbeiten. Denn ich bin ja gezwungen, mehrmals am Tag mit ihm rauszugehen, weil er auf Toilette muss, obwohl er in gewissen Situationen halt einfach noch nicht gewachsen ist. Und das ist ein Problem, was Hundehalter haben, was Pferdehalter halt überhaupt nicht haben. Das heißt, du hast beim Pferd die Möglichkeit, perfektes Training aufzubauen. Du kannst dir das Management perfekt aufbauen und gestalten. Du kannst mit deinem Pferd zu Hause bleiben, bis es etwas kann. Das heißt, also wenn ich mir vorstellen müsste, ich habe ein Pferd, das noch nicht sicher ins Gelände geht, weil es Ängste hat oder so weiter, und ich müsste für jeden Äppelhaufen mit dem rausgehen. Oh Gott. Also da haben wir ja echt einen Luxus. Ich kann mein Pferd ja zu Hause lassen und kann alle möglichen Dinge erstmal zum Pferd hinbringen, kann ein Fahrrad, ein Hund, schreiende Kinder, wedelnde Plane, Tüten, kann ja alles kleinschrittig auf den Reitplatz bringen und mein Pferd gezielt daran gewöhnen und alle möglichen Reize vorbereiten. Und dann gehe ich mal ganz kleinschrittig ins Gelände, wenn ich mir sicher bin, dass mein Pferd soweit ist. Und das ist ein ziemlich großer Vorteil gegenüber dem Hundetraining, finde ich.
Mhm.
Vermutlich hast du auch weniger Tut-nix-Pferde, die mal Hallo sagen wollen, oder? Die
ja, das stimmt. Obwohl man dann auch Tut-nix-Hunde und Kinder hat, die dem Pferd Hallo
ja,
sagen.
Ja, ja, ja. Okay, das stelle ich mir auch gruselig ja. vor. Das stimmt wohl.
Ja. Total, total spannender Punkt. Ich sage ja auch immer, wenn ich so die Zootiertrainer sehe, also höchsten Respekt, da irgendwie mit einem Löwen da irgendwelche medizinischen Eingriffe zu trainieren und also das Training muss halt da auch schon ziemlich gut sein, aber die können halt alles kontrollieren, ne? Die können die Distanzen kontrollieren, die können die Außenreize trainieren, die können ein bisschen über Deprivation arbeiten, ne? Gibt man dem Tier vielleicht ein bisschen weniger Futter, dann ist es motivierter für Futter zu arbeiten, aber meistens wird das ja trotzdem gut vorher auftrainiert. Die haben alle Zeit der Welt meistens, es sei denn, es ist ein sofortiger Eingriff, der da gemacht werden soll. Aber sie sind halt in einem echt geschützten Rahmen, wo eben auch angeborene Verhaltensmuster seltener aktiviert werden. Wenn wir mit unserem Hund unterwegs sind, draußen, dann haben wir es mit vielerlei Alltagssituationen zu tun, ohne dass wir einen perfekt trainierten Hund da schon haben. Und wir müssen immer gegen die Bedürfnisse des Hundes ja, vielleicht antrainieren, ein blöder Ausdruck, ich sage ja immer, mit dem Hund gegen die Umwelt und nicht gegen den Hund. Aber naja, wenn da irgendwo die Rebhobos durch den Wald laufen und der Hund sagt, hey, da will ich jetzt hinterher, dann ist das natürlich eine andere Sache, als wenn man eine Robbe in einem Aquarium hat, wo jetzt keine Fische sonst noch rumschwimmen, die Robbe jetzt gerade jagen möchte, sondern die Fische halt von dem Trainer kommen, ne?
Ja, aber ich glaube, man hat auch selten das Bedürfnis, das Pferd mit ins Restaurant zu nehmen, oder?
Also ich weiß das nicht. Hat ja. Pippi Langstrumpf das nicht gemacht?
Doch, bestimmt. Aber so grundsätzlich hat man an den Hund ja auch ganz andere Ansprüche noch, dass man sagt, der kommt ja. überall mit hin. Also was ja alles Vor- und Nachteile hat. Mhm. Also früher hingen die halt an der Kette und im Zwinger irgendwie oder liefen irgendwo auf dem Hof rum. Und jetzt ist es halt, sie wohnen zum Glück in der Wohnung, schlafen oft im Bett. Und man hat aber auch den Anspruch, komm mit in Urlaub, komm mit dahin, was das Leben natürlich auch schwieriger macht. Finn, hast du an andere Hundehalter, also wenn du mit deinen Pferdchen unterwegs bist, einen Wunsch? Wie soll man sich verhalten, wenn man auf einen Reiter trifft? Ob man jetzt
ja, mit dem Fahrrad
unterwegs ist, egal.
Dass man gerne seinen Hund nicht einfach auf das Pferd zustürmen lässt. Also wenn möglich vielleicht anleihen oder den Hund irgendwie zu sich holen. Möglicherweise einfach ja, den Reiter ansprechen, fragen, ob es okay ist. Weil für einige Pferde ist es halt okay und andere kriegen einen halben Herzinfarkt, wenn da ein Hund drauf zustürmt.
Es kann ja auch mal gefährlich werden, ne? Also es gibt ja auch Pferde, die nach Hunden treten, auch mit den Vorderfüßen.
Genau, da sind wir wieder bei Flucht und Angriff und Erstarren und mir ist das auch schon passiert, da war ich mit meinem Hengst ausreiten und da kam ein Hund in vollem Tempo, auch ein relativ großer, auf uns zugestürmt. Besitzer war noch nicht in Sichtweite, rannte dann später hinterher und der Hund sprang halt am Pferd hoch an den Beinen direkt bellend und im Kreis immer um uns rum und sprang immer wieder am Pferd hoch und ich war sehr stolz auf mein Pferd, dass der echt brav stehen blieb, weil ich solche Situationen mit ihm trainiert hatte und er mir dann vertraut hat, okay, es wird wohl nichts passieren. Aber das hätte auch ganz anders ausgehen können. Also ich habe auch ein anderes Pferd, das hätte halt nach ihm getreten. So, ja.
Ja.
Wenn so ein Pferdehuf den Hundekopf trifft, dann war es das.
Bei uns kommen öfter mal im Training auch Reiter vorbei und ich versuche meinen Leuten immer zu erklären, dass die Platz machen sollen, den Hund definitiv anleihen sollen, wenn irgendwie andere Tiere im Spiel sind, aber so stehen sollen, dass das Pferd eine Möglichkeit hat, das weiter zu sehen, damit es sich nicht erschreckt.
Ja.
Und der Stress nicht extra hoch geht, ist das Quatsch oder ist es sinnvoll?
Nö, das ist okay, ja.
Also nicht hinterm Baum verstecken.
Damit genau, das ist natürlich sieht. Nicht so schlau, wenn dann da irgendwie der Hund hinterm Busch versteckt ist.
Ja, genau, ja. Das meine ja. ich. Ne? Also, dass genau. die zwar Platz machen und sich den Abstand auch nehmen, den der Hund braucht. Ich warne dann auch manchmal vor, dass ich sage, es kann sein, dass hier ein Hund gleich bellt.
Mhm. Ja, das ist halt das Beste, wenn man einfach miteinander spricht, denke ich.
Ja.
Wenn man also, einfach sagt... Der Hund hat Angst, das Pferd hat Angst. Oder ich sage dann bei meinem Pferd auch, ist alles okay. Der kennt Hunde zum Beispiel.
Ja. Ja. Genau. Spielen bei euch im Training, also ich habe das sehr häufig, dass ich Hunde im Training habe, die verhaltensauffällig sind, wo wir erstmal einen Gesundheitscheck machen müssen und häufig auch irgendwas gefunden wird, dass der Hund nicht gesund ist und wir dadurch im Training nicht wirklich weiterkommen, gerade was das Erregungsniveau und die Kooperationsbereitschaft angeht, eine Rolle spielt. Ist das bei Pferden auch so? Ist da ja, die Gesundheit wichtig?
Ja, auf jeden Fall. Bei Pferden ist es so, dass sie auch sehr viel Schmerz in sich reinfressen, weil sie als Beutetier natürlich nicht als angeschlagen auffallen möchten. Das heißt, das Pferd, das irgendwie offensichtlich humpelt, wird natürlich als erstes vom Raubtier angegriffen und gefressen. Das heißt, Pferde zeigen sehr spät erst, dass irgendwas körperlich nicht stimmt. Von daher wird da auch viel übersehen und ja, Schmerz löst natürlich auch Stress aus. Stress erschwert das Lernen und so weiter. Gerade Magenprobleme sind ein häufiges Thema bei Pferden. Und da hat man dann so Themen wie das Pferd möchte sich nicht satteln lassen, weil der Zug und Druck mit dem Gurt vom Sattel am Bauch natürlich wehtut und unangenehm ist. Und da kann man dann gegen antrainieren, so viel man will. Wenn der Schmerzreiz bestehen bleibt, wird man dann natürlich nie so tolle Ziele erreichen.
Okay. Nehmen das deine Kunden an, deine Kundinnen, wenn du denen
Ja,
sagst,
ja.
du vermutest da irgendwas Gesundheitliches?
Doch, in der Regel schon. Kann man natürlich jetzt nicht für alle immer sagen, aber ich hatte jetzt gerade ein Pferd, auch das sehr schwierig war, wo ich empfohlen habe, mal den Magen zu checken, beziehungsweise es hat jetzt Magenfutter bekommen und das Pferd ist deutlich entspannter schon. Ja.
Was sagst du dazu? Also ich erzähle meinen Kundinnen schon länger, also dass Pferde geklickt werden, das weiß ich ja. Also das ist ja jetzt auch nicht ganz neu, aber ja sehr, sehr minimalisiert. Und wenn ich dann mit Kundinnen darüber spreche, die Pferde haben, wird mir ganz oft gesagt, mit meinem Pferd geht das auf gar keinen Fall, der ist so verfressen, das wird echt gefährlich. Ich gehe mal davon aus, dass deine Pferde auch verfressen sind.
Ja, das ist ja das Schöne, deshalb lassen sich so gut motivieren. Ja.
Genau, und aber was sagst du da? Es kommt dann immer, ja, die betteln dann ja mit dem Huf, das ist viel zu gefährlich, das kann ich auf keinen Fall dulden und erlauben. Was sagst du dazu?
Genau, das ist auf jeden Fall ein häufiges Thema und sollte halt trainiert werden. Das heißt, man kann jedes Pferd höflich trainieren, eben weil es so motiviert ist und das Essen so gerne haben möchte, kann es auch wunderbar lernen, oh, was muss ich denn dafür tun, um das Essen zu kriegen? Und wenn es lernt, ich muss stillstehen, um Essen zu kriegen, dann wird es halt auch stillstehen. Und ja, das lässt sich wunderbar trainieren. Da besteht einfach noch ganz viel, ja, Aufklärungsarbeit.
Also Trainingsfehler oder meistens
Genau, genau.
Timingfehler.
Ja. Also die meisten, die jetzt ein bisschen mit Futterlob arbeiten, die kennen sich jetzt noch nicht wirklich mit positiver Verstärkung aus, sondern belohnen halt einfach nur mit Futter. Also geben halt relativ planlos Leckerlis, wenn sie meinen, das Tier hat gerade irgendwas richtig gemacht. Und wenn sie halt in dem Moment oder kurz nachdem das Pferd mit seinen Zähnen in deiner Jackentasche hing, Futter geben, na, dann lernt das Tier natürlich, was muss ich tun, um Futter zu kriegen. Ich muss in die Jacke beißen und wird es in Zukunft häufiger tun.
Also wie bei den Hunden auch, die nur vor der Futtertasche dann stehen, weil es ein falsches Timing und falscher Ort der Belohnung ist, wahrscheinlich beim Pferd auch. Ne? Also die werden
Genau,
ja,
genau. Ich
genau.
denke, beim Pferd wird es halt einfach wieder ein bisschen gefährlicher durch die Größe. Also wenn ein Hund an dir hochspringt, ist es unangenehm, dann wird vielleicht deine Jacke dreckig von den Pfoten. Und wenn ein Pferd an dir hochspringt, gefühlt, ja, möchte man nicht unbedingt.
Ja, also positive Verstärkung oder arbeiten über positive Verstärkung ist eben nicht nur mit Keksen um sich schmeißen, sondern schon noch ein bisschen mehr und ein bisschen durchdachter, wo ja auch wieder Timing wichtig ist. Und dann habe ich die Kundinnen und Kunden, die ja, sagen, ja, aber mit einem Markersignal, mit einem Klicker zu arbeiten, da brauche ich so ein gutes Timing und das ist so schwierig. Was dann aber häufig nicht verstanden wird, ist, dass man eigentlich in allen Belangen in der Arbeit mit dem Tier ja ein gutes Timing, ein gutes Training haben muss, wenn man vorankommen muss. Also nur weil man jetzt bei der positiven Verstärkung kein gutes Timing ist, heißt das ja nicht, dass man auf andere Trainingstechniken ausweichen kann und da machen kann, was man will. Und gerade bei Aversivtechniken braucht man ja ein gutes Timing, damit das Tier das überhaupt versteht. Begegnet dir dieses Dilemma auch im Pferdetraining?
Ja. Ich gebe am Anfang auch oft teilweise oder komplett Theoriestunden, dass wir halt diese ganzen Dinge erstmal erklären. Was ist eigentlich Lernen? Wie funktioniert das? Was sind die Lernquadranten? Und ich mache mit den Besitzern gerne auch Technik- und Timing-Spiele, dass wir dann ja genau diese Sachen üben. Und das finde ich auch wieder total schön am Klickertraining, dass man es halt lernen kann. Das ist eine Technik, ein Handwerk, das jeder üben und erlernen kann. Und ich war bei meinem Hund, das weißt du ja, glaube ich, zwischendurch mal bei einer Aversiven-Trainerin, weil wir erst über positive Verstärkung angefangen haben, ziemlich verzweifelt sind. Irgendwann sagt man, okay, ich muss
Ich
was
erinnere
Neues
mich ja.
probieren. Danach sind wir bei dir gelandet, zum Glück. Genau, jedenfalls war ich zwischendurch dann mal bei einer Aversiven-Trainerin, um es auszuprobieren. Und da hatte ich so die Situation oder das Problem, dass sie halt sagte, ich dürfte jetzt keine Angst haben, weil ich muss ja der souveräne Rudelführer sein und so weiter. Und mein Hund spürt das, was ja auch stimmt. Der merkt ja, wenn ich selber Angst habe und mich unwohl fühle. Mhm. Und ja, so nach dem Motto, das darf ich nicht.
Okay.
So, jetzt wirst du wissen, Gefühle kann man ja nun mal nicht verbieten.
Ja.
Ich kann ja jetzt nicht sagen, du darfst jetzt keine Angst haben. So, ja, habe ich aber. So, ich habe jetzt Angst irgendwie in der engen Treppenhaussituation, dass der Nachbar um die Ecke kommt und von meinem Hund gebissen wird. Und wenn die Trainerin mir erzählt, du musst dich jetzt so und so fühlen und es muss dir jetzt gut gehen, so nach dem Motto, dann kann ich ja diese Trainingstechnik, die sie von mir möchte, gar nicht anwenden und gar nicht erlernen. Ich habe ja gar keine Möglichkeit, irgendwie das zu machen, was sie mir sagt. Mhm. Das finde ich beim Klickertraining halt anders. Das ist halt was, was durch Üben jeder lernen kann, weil es halt einfach eine Technik, ein Timing, ein Handgriff ist.
Ja.
Und wenn mir aber ein Trainer sagt, nee, du musst jetzt souverän sein und das ausstrahlen und ich aber als Mensch, als Typ gar nicht so bin, dann ist das ja eine Technik, die ich gar nicht erlernen kann im Prinzip.
Ja, ja. Ja, das finde ich ja auch. Und deswegen sage ich ja, okay, wir arbeiten immer am Verhalten, aber auch am Verhalten des Menschen. Und wenn wir als Mensch Trainingstechniken oder Handlungsabläufe an der Hand haben, die wir geübt haben, dann spielt es meiner Beobachtung nach nachher auch für den Hund keine so große Rolle mehr, wie ich mich fühle, sondern viel, viel wichtiger ist das, was ich mache. Und wenn ich ihm da die Informationen gebe, die er kennt, also wie wir uns in bestimmten Situationen verhalten sollen, Seitenwechsel oder was auch immer, dann kann er viel, viel besser auf meine Führung dann wieder sich einlassen.
Also bei mir ist das auch ganz oft der erste Schritt, ne, dass ich meinen Hundehalterinnen sage, also meistens habe ich Frauen im Training, wenn du nicht mehr weiter kannst, versuch wenigstens einfach Futter in den Hund zu stopfen. Ob mit Klick oder ohne Klick, aber Futter. Aber frier nicht ein, bitte nicht einfrieren, sondern fütter, weil dann konditioniert man ja die Gerüche, die man ausstrahlt, wenn man in den Stress gerät, gegen. Ne? Und das ist so, wie du schon sagst, man kann nichts dagegen tun. Ich kenne das auch. Also ich hatte mal Hunde, die wirklich andere Hunde zerlegen wollten. Und wenn mir ein unangeleinter Hund in der passenden Größe entgegengekommen ist und ich konnte die Besitzer nicht sehen, sorry. Also ja, dann ist man einfach nicht mehr souverän.
Dann schießt das Adrenalin ein und dann war es das.
Genau, und ich weiß auch nicht, was die Lösung sein soll. Sollen jetzt alle Leute, die ihre Gefühle nicht kontrollieren können, ihre Hunde abgeben? Oder also wie soll denn das? Also das ist ja einfach nicht hilfreich. Du musst souveräner werden und du musst deinen Hund mal richtig führen. Ja, das mache ich jetzt gleich mal. Also,
ja, genau.
Und das wird beim Pferd ja nichts anderes sein. Na, also... Also die übernehmen ja auch, also das weiß ich ja auch, die übernehmen genauso, wenn man gestresst ist, die Gefühle mit, wie Hunde auch, dass die reagieren und dann eben auch dementsprechend gestresst da noch sind. Mhm. Das ist ja halt ein Kreislauf. Ja.
Ein spannenden Punkt finde ich auch immer, wenn dann so das mit diesem Rudelgedöns kommt. Du musst nur souverän genug sein und deinen Hund da jetzt führen. Wenn du jetzt selber keine Angst hast, dann klappt das schon. Dass es ja an einem Punkt schon scheitert, nämlich in dem Moment, wo der Hund sagt, das ist eine total bescheuerte Idee, da jetzt lang zu gehen, geht's noch? Und man sagt, nee, wir gehen da jetzt aber durch, ich fühle mich ganz gut. Und der Hund dann quasi einfach übergangen wird in seiner Wahrnehmung, in seinen Bedürfnissen. Und ich sage dann immer, dass wir dann, spätestens dann, unsere Führungsposition eigentlich verwirkt haben, weil wir eben nicht auf unsere uns anvertrauten Lebewesen mehr achten, sondern einfach nur unser Ding durchziehen. Und wie soll das zu einer guten Beziehung beziehungsweise zum guten Ergebnis führen? Aber dieses Rudel-Ding ist irgendwie auch im Pferdetraining noch en vogue, oder?
Ja, auf jeden Fall sehr stark verbreitet. Ich muss der Herdenchef sein.
Denn es ist nicht der Rudelchef, sondern der Herdenchef.
Genau. Ja, den Rest kannst du eins zu eins übertragen.
Unglaublich.
Ja, Vorurteile wie beim Hund. Ja.
Denn ist das doch echt ein Menschending, oder?
Ja.
Also, dass wir das irgendwie
ich glaube,
so...
Das hat auch eher mit so einem Machtgehabe zu tun. Ich fühle mich stark, wenn ich das, ja, auch noch das große Pferd unterordnen kann. Ja.
Ja. Mhm. Das denke ich auch. Also das manchmal denke ich das wirklich, dass darüber das Selbstbewusstsein echt wirkt. Und da sind es dann ausnahmsweise mal nicht die Männer, sondern tatsächlich die Frauen.
Ja, vielleicht auch gerade deshalb, weil sie in anderen Bereichen vielleicht dieses Gefühl nicht so haben und dann aber Anerkennung dafür bekommen. Ich vielleicht als kleines Mädchen vielleicht noch, kann irgendwie hier das große wilde Pferd reiten. Und, ja.
Das hattest du auch mal erzählt, Silvia, ne?
Ja, absolut. Also ich finde schon, dass man das sehr merken kann. Und wenn es dann noch ein Hengst war, dann wurde sich halt so richtig was drauf eingebildet. Und also ich weiß es auch von mir, also ich bin ja noch immer nicht groß, das wird sich auch nicht mehr ändern, aber ich war eben auch, ich war wie mein Sohn von der Statur her als Kind, also immer an der Grenze eher zum Untergewicht. Das war 1:1, kann man das umrechnen. Und ja, ich habe halt Beifall bekommen, weil ich mich auf großen Pferden durchsetzen konnte. Und ich war relativ sattelfest damals. Also das heißt, auch wenn die versucht haben, mich loszuwerden, mich kleine Zecke da oben drauf, die haben mich nicht runtergekriegt. Und das wurde bejubelt. Und dann reagierst du als Kind dementsprechend. Also ich bin ja nun auch, ne, das waren 80er Jahre, das ist vorgestern gewesen. Ich war stolz drauf, dass ich mit Rädchensporn geritten bin, dass man mir das zugetraut hat, dass ich so eine scharfen Instrumente benutzen darf. War ich stolz wie Oscar drauf. Ich schäme mich heute zu Tode. Also es tut mir unendlich leid. Aber ja, tut mir leid, ich war leider nicht schlauer mit 13 oder 12.
Naja, das ist ja auch die Welt, die einem von Erwachsenen dann vorgelebt wird, ne? Und, genau. Und gesagt wird.
Und ich finde es halt heute, wo man einfach viel mehr weiß, denke ich so, man kann sich ganz anders informieren und man kann es doch mal ausprobieren. Also einfach mal, mir fällt das auch total schwer, Kontrolle abzugeben. Also das ist bei mir auch so eingebrannt, man hat das zu kontrollieren, Punkt. Und wenn die sagen nein, dann machst du das nochmal hübsch und dann gibst du richtig Gas, um die Hunde nochmal zu motivieren. Und daraus habe ich mir ja aus dem Belti einen richtigen Klefti gemacht in der Arbeit. Also nicht, weil ich dann böse geworden bin, sondern weil ich einfach gesagt habe, wir müssen nochmal, weil die darf ja auf gar keinen Fall alleine aussteigen. Und heute wünsche ich und trainiere ich mit ihr, dass sie auf ein Exit-Target geht. Und wir haben Trainingseinheiten, wo sie nicht richtig weiß, was sie soll, da frisst die einfach nur und kläfft aber nicht und ich freue mich. Und den Kelpie versuche ich ja ganz anders aufzubauen. Und ich denke, das ist beim Pferd, also bei Finn, ich bin ja bei Finn ab und an mal, weil mein Sohn ja bei Finn ist. Und da kriege ich halt auch mit, dass die Pferdchen tatsächlich Exit-Targets haben, also Heuecken.
Ja, genau. Wir haben so einen Heuparkplatz, nenne ich das. Da stelle ich das Pferd erstmal ab, also es ist unangebunden, steht halt da und frisst Heu. Allein schon damit wir es dann zum Beispiel putzen oder zwischendurch was erklären. Oder ja, das Pferd kann halt, wie du sagst, aussteigen und sagen, ich brauche jetzt mal eine Heupause. Oder ich parke halt auch bei mir aus mein Pferd da, um halt dem Kind oder Schüler was zu erklären oder was umzubauen im Parcours oder so. Ja.
Ja. Das, ich find diesen Paradigmenwechsel so spannend, dass man immer mehr wegkommt, zumindest hoffe ich, dass man davon wegkommt, von das Pferd oder der Hund hat zu gehorchen und ich hole mir einen Hund, um ihn vielleicht zu beherrschen, auch wenn das natürlich diese Motivation nicht unbedingt benannt wird, sondern ich möchte gern einen Hund haben und ein Familienmitglied, aber trotzdem ist, glaube ich, ganz, ganz häufig unterschwellig, ich kann ein Tier beherrschen oder ich habe Macht über dieses Tier. Und dass man vielleicht die Tierhaltung im Allgemeinen ein bisschen mehr überdenken sollte, was braucht das Tier, um sich in der Menschenwelt wohlzufühlen? Und wenn das erfüllt ist, dass das Tier sich wohl fühlt, dann können wir ja weitergehen und schauen, dass man es mehr und mehr in einen menschlichen Alltag integriert, was ja bei Hunden relativ zügig geht, weil sie ja auch sehr, sehr anpassungsfähig sind. Aber auch wenn es den Tieren schlechter geht, also sie vielleicht körperliche Einschränkungen haben, gesundheitliche Einschränkungen haben, dass man dann auch wieder zurückgeht und sagt, okay, ich schaue, dass das Tier, was ich mir in meine Familie geholt habe, wieder mehr Wohlbefinden hat. Und was kann ich tun, damit es wieder mehr Wohlbefinden hat? Also ist, glaube ich, so ein bisschen Einstellungssache, ne?
Ja, ich denke, dass die Pferde auch einfach im Gegensatz zum Hund hauptsächlich immer noch Nutztiere sind. Also früher wurden sie ja wirklich zum Arbeiten gehalten, haben sie den Pflug gezogen oder waren Transportmittel. Mhm. Ja. Und man denkt jetzt so, das ist ja heute nicht mehr so, die ganzen jungen Mädels haben ihre Pferde ja, weil sie es lieb haben. Aber das ist tatsächlich ein Trugschluss. Also die Pferde sind überwiegend nach wie vor Nutztiere, weil sie sollen halt dafür da sein, dass der Mensch drauf reiten kann. Sie sollen die Bedürfnisse, die Wünsche vom Menschen befriedigen. Ich finde, der Hund ist doch noch mehr Familienmitglied. Ja. Man hat den Hund, ja klar gibt es auch sportambitionierte Hundehalter, aber viele haben ja ihren Hund einfach nur, damit er da ist, so zum Kuscheln, zur Gesellschaft, bisschen Spaziergänge. einfach um einen Hund zu haben. Und die wenigsten Leute haben ein Pferd zu haben, um eine schöne Zeit zu verbringen, sondern die haben den Anspruch, ich will mein Pferd reiten, deshalb habe ich ein Pferd.
Mhm. Ja. Hast du denn auch mal klassisch mit Pferden gearbeitet oder warst du so schlau von Anfang an, das nicht zu machen?
Ich war leider nicht so schlau. Ich habe selber, da war ich ungefähr 6 Jahre alt, in einem nicht so schönen Reitstall als Kind halt reiten gelernt, also auch ganz klassisch, wie man das kennt. Pferde in Boxenhaltung, dann Gerte drauf und das Pferd hat zu gehorchen. Und viel gelernt habe ich dann nicht, außer oben zu bleiben und irgendwelche Bahnfiguren zu denken. Mhm. Und ich habe dann, ich würde jetzt mal sagen, mit 12 ungefähr oder so, mir ein Pflegepferd gesucht, weil ich gemerkt habe, so, das kann es irgendwie nicht sein.
Hast du von dir aus gemerkt?
Genau, genau. Cool. Da bin ich, also früher bin ich 3-mal die Woche da geritten, Dressurspringen und Ausreiten. Und ich hatte mein Lieblingspony immer noch da im Stall. Deshalb bin ich dann nur noch zum Ausreiten 1-mal die Woche hin, weil das noch am nettesten war. Da ist man halt in der Gruppe einfach durch den Wald und hat sein Pony hinterherlaufen lassen. Das war jetzt nicht ganz so schlimm fürs Pferd. Aber ich habe halt, ich wusste noch nicht, wie kann ich es besser machen, aber ich habe schon gemerkt, so irgendwie Zügel immer ganz kurz und bis die Pferdenase an der Brust ist ungefähr und draufhauen, das kann es irgendwie nicht sein. Mhm. Und habe mir deshalb halt ein Pflegepferd gesucht. Das war von meinem Nova, von meinem jetzigen Hengst, die Mutter. Und da hatte ich relativ freie Hand. Die lebte auch draußen schön im Offenstall, in der Herde. Die anderen früher im Reitstall halt immer in einer dunklen Box ohne Fenster. Und da war schon vieles besser, ich sag mal, für die Psyche vom Pferd. Da bin ich dann ganz viel auch durch den Wald gebummelt einfach. Und dem Pferd ging es so psychisch erstmal gut. Was ich da halt noch nicht wusste, ist der körperliche Aspekt. Das ist ein Pferd natürlich, ist auch nochmal anders als beim Hund. Das muss halt auch als Athlet trainiert werden, wenn man sich draufsetzen möchte. Mhm. Das heißt, einfach nur zu sagen, oh, ich lasse jetzt die Zügel hängen und mein Pferd durch den Wald bummeln, das schadet dem Pferd halt auch wieder, weil es dann den Rücken durchhängen lässt, wenn es sich halt körperlich nicht anstrengt. Da muss ich es halt schon irgendwie, in meinem Fall jetzt über positive Verstärkung motivieren, hey, du musst dich jetzt mal ein bisschen anstrengen und deine Muskeln anspannen und den Rücken aufwölben, um halt ein Gewicht tragen zu können. Und das war dann so mein erster Schritt, dass es dem Pferd zwar besser ging, dass es aber körperlich jetzt nicht gesund war, dass es halt nur mit mir auf dem Rücken durch die Gegend gelatscht ist. Mhm. Und ja, da habe ich mich dann halt über die nächsten Jahre immer weiterentwickelt und gesehen, okay, es muss trotzdem sportlich trainiert werden, wenn ich es denn reiten möchte. Und bin dann mit meinem ersten Pony, das war übrigens in meinem alten Reitstall mein Lieblingspferd, wegen dem ich dann noch die Ausritte da gemacht habe. Da habe ich dann mein Taschengeld gespart und als ich 18 wurde, habe ich sie da rausgekauft. Das ist die Biene, die ich auch heute noch habe. Als die Biene dann tragend war, ich habe ja Bienes Tochter noch, die Fjat, als sie tragend war, habe ich halt gesagt, okay, ich will sie irgendwie ein bisschen mehr beschäftigen, kleine Tricks mit ihr machen und da habe ich halt mit dem Klickertraining angefangen, mit irgendwelchen kleinen Kunststückchen, so um die schwangere Stute ein bisschen zu beschäftigen. Und das ist ja auch das, womit viele anfangen, so erstmal Zirkustricks oder was man auch so ein bisschen als Vorurteil im Kopf hat. Klickern ist ja nur so ein bisschen Tricktraining, was ja so nicht stimmt. Man kann ja alles über positive Verstärkung trainieren, auch reiten und so weiter. Und so habe ich halt angefangen und habe dann irgendwann nach und nach gemerkt, okay, kann man auch für andere Bereiche anwenden, ist nicht nur Zirkustricks trainieren. Also
Kommunikation.
Alles über positive Verstärkung.
Begegnet es im Hundetraining ja auch immer noch, dass gesagt wird, das kann man für Tricks benutzen, aber es ist ja Quatsch. Also Markersignale sind einfach Kommunikationsmittel.
Ja, da wurde mir neulich auch eine lustige Geschichte erzählt. Eine Bekannte von mir, die ist halt mit ihrem, ja, Welpen ist jetzt auch schon ein bisschen her, inzwischen ist der Hund, glaube ich, auch schon 1-2 Jahre, waren halt in der Hundeschule und da hatte sie erzählt, heute haben wir mal Klickertraining gemacht. Ich muss da so ein bisschen drüber schmunzeln, weil Klickertraining ist ja nicht, das ist ja eher so eine ethische Grundhaltung.
Richtig.
Wie möchte ich mein Tier motivieren? Und es geht ja nicht darum, was ich mit meinem Tier mache, sondern wie ich das mache. Mhm. Und ja, das sagt schon etwas über die Hundeschule aus, dass die halt auch nicht wirklich informiert sind, wenn die anbieten, heute machen wir mal eine Klickerstunde. Mhm.
Genau, das begegnet mir aber tatsächlich oft. Also wenn ich neue Kunden habe und sage, kennt ihr Klickertraining? Ja, das haben wir mal gemacht für 3 Tricks. Okay, ja, dann nehmt es mal mit in den Alltag. Ja, hast du denn, also wo ich eigentlich jetzt hin möchte, ist, was hat sich verändert durch deine Haltung zum Pferd, also in der Beziehung? Was ist jetzt anders? Warum machst du das weiter? Du könntest ja auch sagen, ich möchte reiten, es macht Spaß. Also ich kann das ja nachvollziehen, dass man gerne auf dem Pferd sitzt. Mhm. Also du sitzt ja gar nicht so oft auf dem Pferd, glaube ich. Du hast ja anders Spaß. Ja. Heutzutage hätte ich auch voll Bock, ein Chatty zu klickern, also gar nicht mehr so das Reiten, aber ich kann das Gefühl, dass man da oben sitzt und reitet, es hat mir tierisch viel Spaß gemacht.
Ja, das ist auch schön. Das kann ich
genau. Und du könntest ja sagen, naja, ich mache es halt ein bisschen netter als die anderen und dann setze ich das durch. Funktioniert ja. Also ist ja so. Warum machst du es nicht?
Was also, dass ich wirklich komplett alles auf positive Verstärkung dann umgestellt habe. Also oft so, dass man sich halt entwickelt. Das ist halt ein Prozess. Ich habe mit Tricks angefangen, wie die meisten, und dann gemerkt, okay, das kann man auch auf andere Bereiche ausweiten. Und das, was meistens als letztes umgestellt wird, ist halt tatsächlich das Reiten. Das wird dann meistens noch über negative Verstärkung gemacht und alles am Boden, alles andere schon irgendwie über positive Verstärkung, nur das Reiten nicht. So war es auch bei mir. Das ist halt ein Prozess. Und ich habe den Kinderreitunterricht schon sehr nett, aber halt noch normal über Beine randrücken, Zügelzug, habe ich halt den Kinderreitunterricht noch lange gegeben. Und da hatte ich tatsächlich ein Schlüsselerlebnis, was mir so ein bisschen die Augen geöffnet hat. Und zwar habe ich den Unterricht halt, wie gesagt, schon sehr pferdefreundlich gestaltet. Das heißt, wenn mein Pferd irgendein Bedürfnis hatte, ich muss mal äppeln, ich muss mal trinken, ich muss mich mal kratzen, dann durfte es dem halt nachgehen und durfte halt auch mal anhalten und das eben kurz tun und dann ging es dann weiter. Das führte dazu, dass mein eines Pferd sich angewöhnt hat, jede Runde am Bottich stehen zu bleiben und zu trinken. Das war erstmal schon recht amüsant, weil
ein Exit-Target.
Er ist zuverlässig jedes Mal beim Wasserbottich stehen geblieben und hat getrunken. Und das hat er sonst im Alltag nicht gemacht, das war jetzt auch kein gesundheitliches Problem. Und ich habe irgendwann beobachtet, der trinkt halt auch gar nicht mehr wirklich, sondern steckt halt nur die Nase ins Wasser. Und er war halt sehr schlau, er hat halt gelernt, das darf ich und so kann ich halt aussteigen und muss ein paar Sekunden oder eine Minute den Unterricht nicht mehr weitermachen. Und dazu muss man sagen, ich kenne mich auch mit Mimik lesen vom Pferd relativ gut aus und der hatte halt absolut keine Stressanzeichen. Also der wirkte wie ein gut gelauntes, fröhliches Pferd, hat alles brav mitgemacht, kam auch angelaufen, wenn man mit ihm reiten wollte, aber trotzdem hat er halt im Unterricht gesagt, ich suche einen Weg, um nicht mehr weitermachen zu müssen. Und da habe ich halt dann angefangen, drüber nachzudenken, gesagt, krass, was sagt mein Pferd mir hier eigentlich? Es sagt, ich suche einen Weg, das nicht machen zu müssen. Und dann habe ich für mich halt so beschlossen, das will ich nicht mehr. Ich möchte nicht mit meinem Pferd so umgehen, dass mein Pferd sagt, ich suche einen Weg, diese Zeit mit dir nicht verbringen zu müssen.
Wo du gerade auch das Äpfeln angesprochen hast, was für ein kranker Scheiß. Ne? Die Pferde dürfen ja meistens wirklich nicht stehen bleiben dabei. Also das kenne ich ja auch noch. Genau. So, der kann dabei weitertraben. Und wenn man das beim Hund machen würde, also es ist doch eigentlich ein normales Grundbedürfnis, dass wenn man irgendwie ein großes Geschäft verrichtet, dass man dabei nicht weiterläuft. Ja, also das wird mir jetzt gerade klar. Ja, genau, ja. Das meine ich ja. Ja. Und das ist ja wirklich, also wenn mein Pferd anhalten wollte, hau ihm auf den Arsch, der kann weiterlaufen.
Ja. Ja, genau.
So, das, ne, und das kann man ja auch heute, also wenn man hier reiten, viele Leute, das kann man sehr oft sehen. Die Pferde müssen weiterlaufen, wenn sie äppeln. Mhm. Beim Pullern dürfen sie tatsächlich stehen bleiben. Das geht, glaube ich, auch gegen schwierig. Aber es ist schon ja wirklich eine andere Haltung und verrückt. Und eben auch, dass du das nicht als stur eingeschätzt hast. Ne? Und das ist ja echt ein Prozess. Also auch beim Hund das nicht als stur, auch das Schnüffeln. Bei den Hunden ist es ja sehr häufig, dass die anfangen zu schnüffeln, wenn sie gerufen werden und kurz bevor sie bei der Bezugsperson sind, dass die Nase runtergeht, weil halt die Verstärkung fürs Kommen echt nicht verstärkend ist. Also es ist keine Verstärkung.
Ja.
Und dann wird denen ja sehr häufig gesagt, guck, jetzt verarscht er dich, der ist dominant, der schnüffelt und in Wirklichkeit macht er irgendwas, um Stress abzubauen und um zu deeskalieren vor allen Dingen. Schon verrückt. Also, dass man das immer alles so nicht sieht und immer was Negatives in dem Verhalten sieht und wir irgendwie uns das so unglaublich schwer fällt, einfach mal zu sagen, was macht der denn da und lass mal laufen. Also, die bringen einen danach ja tatsächlich nicht um.
Vor allem auch nicht zu reflektieren, dass man vielleicht sein Training verbessern muss, ne? Also, dass wir vielleicht im Trainingsprozess klarer, besser werden müssen, damit der Hund sagt, hey, macht Spaß mit euch.
Ja, ich verstehe das überhaupt. Und was soll? Genau.
Ja.
Du bildest auch, nein, nimmst du Praktikantinnen, Finn? Ja.
Ja, ich nehme auch Praktikanten.
Ja. Arbeitest mit Kindern, das weiß ich ja. Du arbeitest aber auch mit Erwachsenen.
Genau, ich fahre halt auch zu Erwachsenen hin und trainiere dann mit deren eigenen Pferden. Oder man kann als Erwachsener natürlich auch Unterricht bei mir vor Ort mit meinen Pferden buchen.
Oder Online-Training, wenn man weiter weg
das
ist.
Geht auch. Das geht
auch. Genau. Quasi die ganze Palette.
Ja.
Wie ein Hundetrainer, genau. Also wer da Interesse dran hat, das mal mit den Pferdchen auszuprobieren, oder Zweifel hat und dazu noch gerne Antworten hätte, kann bei dir einen Termin buchen, oder?
Sehr gerne.
Oder seine Fähigkeiten deutlich verbessern.
Zum Beispiel, ach Mensch, du hast auch schon nicht nur Pferde und Hunde, auch Hühner und Katzen und Schafe und also
Genau,
Finn
ich
kann
kriege meine
vegan.
Katze und meinen Hund ja auch und mache Fortbildungen, auf denen ich Hühner und Schafe klicke, hauptsächlich Hühner. Und das ist super spannend, weil die halt in ihren Reaktionen wahnsinnig schnell sind. Also das ist Techniktraining vom Feinsten, ja.
Ja, das glaube ich. Das stelle ich mir auch echt schwer vor, weil die bewegen sich ja auch sehr zackig, ne? Und
Ja,
dann,
genau.
also
Das ist
ich
auch,
könnte.
finde ich, nochmal ein Unterschied von Hund und Pferd wieder, wo wir bei den Unterschieden sind. Ich finde Pferdetraining insofern leichter, dass sie halt einen größeren Körper haben und sich dadurch einfach ein bisschen langsamer bewegen, weil der Radius halt einfach größer ist. Also jetzt als Beispiel, wenn ich dem Hund und dem Pferd beibringe, dreh dich einmal um die eigene Achse. Das ist ja beim Hund, gerade beim kleinen, wuseligen Hund, der ist ja so zackig, irgendwie hat er schon eine Bewegung gemacht und das Pferd, da kommt dann erst mal langsam der große Hals rum. Da hat man einfach mehr Zeitfenster, die unterschiedlichen Bewegungsabschnitte irgendwie zu bewerten und darauf zu reagieren. Oder ich arbeite ja viel mit Turngeräten auch, also wir machen auch Agility mit den Pferden. Also
Cool.
es ist wirklich eigentlich alles möglich, was man mit Hunden im Hundesport machen kann, kann man eigentlich auch alles mit Pferden machen. Und ich mache viel Agility mit Pferden. Dann haben wir auch große Wippen zum Beispiel und bringen dem Pferd dann auch bei, aktiv selber zu wippen. Also das Pferd steht auf der Wippe und bringt das durch Muskelanspannung in Bewegung, was auch ein super körperliches Training ist. Und meine Ausbilderin, die hat auch kleine Hundewippen gebaut und da habe ich halt auch schon ein paar Mal beim Hundewipptraining zugeguckt. Und das ist sehr viel schwieriger, weil die einfach so klein und wuselig sind und die setzen und legen sich zum Beispiel total schnell hin auf dieser Wippe. Also da wird man vor ganz andere Herausforderungen gestellt, dass plötzlich zack irgendwie der Po oder der Bauch auf der Wippe liegt. Und das hast du beim Pferd nicht. Die kommen jetzt nicht auf die Idee, sich den falschen Futterpunkt mal eben hinzusetzen auf der Wippe. Das ist halt ja von dem großen Körper her alles sehr viel leichter, finde ich. Man hat mehr Zeit und Ruhe. Und da ist das Huhn halt nochmal das andere Extrem, das halt noch flinker und schneller einfach ist.
Und hast du das Gefühl, die Pferde vertrauen dir mehr? Also darfst du mehr als früher? Oder ist
Ja,
es anders, was
ja.
du darfst?
Gerade Vertrauen und darfst du mehr, das passt auch sehr gut zum Medical Training. Also ich mache auch viel Behandlungstraining mit den Pferden und auch mit Kundenpferden. Thema Tierarzt, Impfen, Blut abnehmen, Fieber messen, Hufschmied. Das sind ja unangenehme Maßnahmen, die am Tier gemacht werden müssen. Und wenn so ein 600 Kilo Pferd sich dagegen wehrt, das kann halt auch sehr gefährlich werden. Von daher ist es im Interesse aller, wenn das Pferd halt lernt, das auf nette Art und Weise freiwillig mitzumachen. Und meine Pferde lernen über einen Kooperator. Das ist so eine, ich nehme eine Decke, die ich um die Zaunlatte wickel, dann legen sie ihren Kopf drauf ab. Und während sie das tun, gibt das Pferd halt sein Okay, du darfst jetzt komische Dinge an mir machen. Und sobald es den Kontakt vom Target löst, also den Kopf hebt,
Hörst du
bricht der
auf?
Mensch sein Tun sofort ab. Und dadurch hat das Pferd ja Kontrolle über die Situation und das nimmt so viel Angst. Also damit sind schon ja, fast alle Behandlungsprobleme meistens gelöst. Allein, dass das Pferd die Möglichkeit hat, Nein zu sagen und zu sagen, Stopp. Und man kriegt es meistens sehr schnell hin, dass sie sich halt echt in den Hals pieksen lassen mit einer Nadel und so weiter für ein bisschen Heu. Ja, das ist auch
Und
nochmal ein
ja,
interessanter.
also du sagst so für ein bisschen Heu, aber auch für das Gefühl, die Kontrolle zu haben. Und
Ja,
ich glaube, dass das der Hauptverstärker ist bei solchen Geschichten,
Weil
dass
das machen wir ja
Tiere
eins
Nein
zu
sagen
eins so,
dürfen.
ne?
Ja.
Wir machen das ja eins zu eins so mit den Hunden.
Genau, genau.
Genau. Ja.
Sehr, sehr spannend. Finn.
Total. Und gar nicht so viele Unterschiede. Das finde ich am spannendsten dabei.
Ja.
Ein Unterschied fällt mir noch ein.
Auf dem Hund reiten ist doof.
Wo viele Pferde reiten, ist auch doof. Das ist ja auch noch mal eine ganz andere Geschichte. Der Körperbau vom Pferd ist nicht immer dafür gedacht, sich draufzusetzen. Also ich sehe auch sehr viele Pferde, die geritten werden, die überhaupt gar nicht in der Lage sind, ein Gewicht zu tragen. Das finde ich auch immer faszinierend, dass niemand auf die Idee käme, einen Hund zu reiten, aber beim Pferd, das vom Körperbau dann vielleicht gar nicht dafür geeignet ist. Es gibt ja auch unterschiedliche Rassen, unterschiedlichen Körperbau. Und da gibt es halt auch viele Pferde, die nicht tragfähig sind, die halt trotzdem geritten werden. Anderes Thema aber, was mir gerade noch so einfiel, wenn wir im Gelände mit unserem Tier unterwegs sind, ist eine Sache mit dem Pferd sehr viel schwieriger als mit dem Hund. Und zwar frisst das Pferd ja gerne Gras. Das ist eine Herausforderung, vor die man gestellt wird, was man wirklich gezielt trainieren muss. Also ihr könnt euch das in etwa so vorstellen, als wenn der ganze Weg voller Leberwurst liegen würde. Also jeder Grashalm, den ihr da draußen wachsen seht, der ist eine Leberwurst fürs Pferd.
Okay, Super.
Das heißt, es muss gezieltes Anti-Gras-Training mit dem Pferd gemacht werden, dass es halt wirklich mit dir mitkommt und nicht stehen bleibt. Und ja, ihr lasst die Hunde ja auch viel stehen und schnüffeln und auch mal ein bisschen Gras kauen, aber der hört ja auch relativ schnell von alleine damit wieder auf.
Und ja, so, unsere buddeln Mäuse.
Ja, so ein Pferd frisst halt 16 bis 18 Stunden am Tag. Das heißt, wenn ich jetzt das nicht trainiere, dass mein Pferd das vielleicht bitte nicht tun soll, dann stehe ich da halt erstmal ein paar Stunden und komme nicht weiter. Das hört halt nicht irgendwie in 2 Minuten auf damit.
Ja, okay.
Und das kannst du auch, das trainierst du dann entsprechend auch?
Genau, das trainiere ich, ja.
Okay, also komm mit mir mit, dann gibt's Gras.
So ungefähr, ja. Also ich mache tatsächlich Abruftraining vom Gras, dass ich mein Pferd erstmal fressen lasse, am Anfang auch ein paar Minuten, damit es halt nicht sofort den Frust hat, oh, ich muss da sofort wieder weg, sondern dass es dann auch wirklich erstmal mal mit fressen und das Bedürfnis befriedigen darf. Und dann biete ich ihm Target an. Und wenn es dann halt vom Gras ablässt und mir zuhört, dann kriegt es tatsächlich als Verstärker erstmal Gras dafür, halt das, was es gerade haben möchte. Und später, wenn das gut klappt, steige ich dann auf Heukopf um. Ja. Das ist vielleicht großartig. Auch noch ein Punkt, der für viele Leute interessant sein könnte. Ich belohne nicht mit Leckerlis. Das ist auch oft so ein Vorurteil, dass wir da nicht ganz viel ungesundes Zeug ins Pferd reinstopfen, sondern ich belohne mit Heu, also gepressten Heukops, dem natürlichen normalen Futter fürs Pferd. Kein Zucker.
Ja, so machen wir das ja eigentlich auch. Wir nehmen normales Hundefutter und ziehen das hinten ab. Also es geht ja auch nicht darum, die Hunde hinterher zu rollen.
Genau.
Sondern die sollen ja selbstständig weitergehen können. Ich finde das total spannend, total schön. Also ich beobachte das ja auch total gerne und kann es nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Also auch mit den Pferden, mit den Hunden ja sowieso.
Und ich glaube, Verstärker, da gibt es auch noch einen Unterschied. Und zwar kann ich relativ schlecht oder schwer mit anderen Dingen als Futter verstärken. Ihr habt ja für die Hunde zum Beispiel oft auch noch Spiele, Jagdverhalten und so weiter. Das ist beim Pferd natürlich sehr wenig. Ja, also ich kann jetzt
das
nicht.
Das heißt, wenn Ball du Reizangel Reizangelspiel machst, was? Okay, also das macht das Pferd, weil es Kekse dafür kriegt.
Ja und nein. Erstmal ja. Dann, es gibt Pferde, aber auch so total Spaß dann daran entwickeln, dass sie es dann für wenig Kekse tun. Also ich merke schon Unterschiede, dass das eine Pferd halt sagt, ich brauche da jetzt wirklich irgendwie alle paar Sekunden mal einen Keks für, sonst steige ich aus. Und es gibt Pferde, die machen das Runde um Runde. Der kleine Cookie von mir, das Shetty, der ist da so begeistert bei der Sache, dass er zwischendurch ganz vergisst, dass es ja auch noch Kekse gibt. Aber das ist eher eine Ausnahme.
Ja. Also hauptsächlich für Futter. Ja, aber das ist bei den Hunden ja auch so. Mein Shetty abortiert hauptsächlich und bringt Sachen, weil es Kekse gibt. Und, und macht auch Zerspiele, weil es Kekse gibt. Ein bisschen hat sie auch Spaß dran. Und der Kelpie zerrt, weil sie es lustig findet. Genau. Also die braucht keine Kekse dafür. Aber das ist, ja, aber gut. Das ist schon eine spannende Geschichte. Ich finde es ja cool, dass sie es überhaupt machen und dass die Interaktion da ist. Und ich fand das sehr, sehr spannend und sehr, sehr nett und sehr, sehr schön. Aber ich glaube, wir müssen leider zum Ende kommen, oder, Herr Schreiber?
Ja. Ja, ja, so ein bisschen.
Der Kelpie sagt es auch.
Ja, die Hunde wollen raus. Finn, es hat mich total gefreut, dass du unser Gast warst beim Hundegesabbel. Da können wir auch fast ein Pferdegesabbel von machen. Total spannende Einblicke in deine Arbeit mit deinen Kundinnen und Kunden, aber natürlich auch in die Arbeit mit den Pferden. Und ich finde es total cool, dass es da so viele Parallelen zwischen Hundetraining, guten Hundetraining und guten Pferdetraining gibt. Und dass man eben nicht die Gerte rausholen muss und ein Pferd da durchpeitschen muss, genauso wie man einen Hund eben auch nicht mit dem Knie oder sonst irgendwie kicken muss oder auf die Schnauze hauen muss oder an der Leine aufhängen muss, wenn der sich mal ein bisschen wälzen möchte, sondern dass man ihnen ruhig ein bisschen mehr Kontrolle geben kann, das aber vernünftig trainiert und dann kooperieren sie viel, viel mehr. Silvia, Finn, mir hat es total viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
War ja, sehr gerne. Cool.
Ja, ich danke auch. Ich hoffe, wir machen das nochmal und ich werde alle Kontakte natürlich wieder Shownotes nennt sich das, ne? Ich bin ja technisch und was das so alles angeht, ganz weit vorn. Aber ich übe noch.
Auf jeden Fall weiter vorne als ich. du kannst schon mal Instagram, das ist klasse.
Nee, ich kann das nicht. Ich mache das einfach und probiere aus und gucke, was passiert. Wir hätten gern nach wie vor Wünsche, Vorschläge, Sterne, viele Sterne.
Ja. Genau. Rückmeldung gerne an podcast@hund-und-wir.de. Oder Instagram Hundegesabbel Silvia und Gerd? Oder Silvia Gerd?
Ja. Nein, Silvia und Gerd.
Silvia und Gerd. Und die E-Mail-Adresse bzw. die Website von Finn, magst du dir einmal kurz sagen? Die verlinken wir natürlich auch.
Am besten auch bei Facebook und Instagram gucken unter La Lucha Ranch.
La Lucha Ranch, perfekt. Sehr schön. Cool, kommen wir zum Ende. Euch eine ganz, ganz schöne Restwoche. Und wir hören uns dann in 14 Tagen wieder. Ich freue mich drauf. Bis dann.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Hundegesabbel mit Silvia und Gerd.